Herzlich willkommen bei Funktionieren. Mein Name ist Adrian und in dieser Podcast-Serie soll es rund um die Themen Dialyse, Nierenerkrankung und Transplantation gehen. Ich selbst bin zweifach nierentransplantiert und möchte in diesem Format Ärzte, Ärztinnen, Betroffene, Experten und auch Angehörige interviewen. Mir ist dabei allerdings sehr wichtig, dass ihr die Informationen aus diesem Format als reine Inspirationsquelle annehmt. Und bevor ihr irgendwas davon ableitet, bitte immer mit eurem behandelnden Arzt Rücksprache haltet. Jede Situation ist natürlich sehr unterschiedlich und deswegen ist es einfach sehr wichtig, mit seinem behandelnden Arzt zusammenzuarbeiten und so das Beste aus seiner Gesundheit herauszuholen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast, der schon seit über 20 Jahren Heimdialyse macht und er macht es auch komplett selbstständig, alleine und gleichzeitig ist er aber auch noch ein extrem talentierter Radsportler und fährt über 2000 Kilometer im Jahr.
Drei bis 4000.
Ich spreche heute mit Jörg Rockenbach und ja, ich freue mich auf die Folge, Jörg. Vielleicht stellst du dich selber kurz in 2, 3 Sätzen vor.
Ja, vielen Dank, Adrian. Ich bin Jörg Rockenbach, 54 Jahre alt. Seit über 20 Jahren praktiziere ich die partnerlose Heimhämodialyse. Das heißt, ich kann die Hämodialysebehandlung komplett alleine durchführen. Gerade darin besteht für mich die große Freiheit, weil ich nicht warten muss, bis jemand Zeit hat, der mir Hilfestellungen gibt. Und ich kann aus der Erfahrung raus sagen, dass das ohne Probleme möglich ist und man sich da vielleicht einfach mal was zutrauen muss, um diesen Sprung in die Selbstbehandlung zu wagen, weil es einfach unheimlich viel Lebensqualität erhalten kann.
Das finde ich super spannend mit dem Thema Heimdialyse. Ich selber habe auch am Schluss, also bevor der Anruf kam, war ich gerade dabei, eine Heimdialyse zu organisieren. Und ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, okay, was sind die wesentlichen Unterschiede erstmal zwischen Heimdialyse und herkömmlicher Dialyse? Für mich war ein Punkt, wie du auch schon angesprochen hast, einfach diese Unabhängigkeit. Was waren denn für dich so die wesentlichen Punkte, warum du dich für die Heimdialyse entschieden hast?
Also ich hatte damals das Glück, dass mein nephrologisches Behandlungsteam gesagt hat, geh mal in die Dialyse. Und die Dialyse, in die ich dort reinblicken durfte, war zum Glück eine der wenigen in Deutschland, die eine große Klientel an Hämodialysen schon im Training hatte. Und da habe ich mich mit Patienten im Training unterhalten und habe dann für mich entschieden, wenn es dann soweit ist, dann willst du genau das machen. Und so ist es dann auch gekommen. Man muss ja nochmal vorne anfangen. Es gibt eigentlich 2 Varianten der Heimdialyse. Man kann das Ganze als sogenannte Bauchfelldialyse durchführen. Dazu wird ein kleiner Katheter in den Bauchraum operiert und man lässt mehrmals am Tag 1 bis 2 Liter Flüssigkeit in den Bauch, die dort 3 bis 4 Stunden verweilen, die Schadstoffe aufnehmen und dann in einem Wechsel, der circa 20 Minuten bis eine halbe Stunde dauert, die Flüssigkeit ausgetauscht wird. Wie gesagt, das Ganze 3 bis 4 Mal am Tag. Oder über Nacht mit einer sogenannten einem Cycler, einer Pumpe, die das dann über die Nacht in bestimmten Rhythmen durchführt. Die andere Variante ist die ich praktiziere. Das ist die Heimhämodialyse, aktuell mit einer Maschine, wie sie auch im Zentrum zur Behandlung angewandt wird. Und dazu muss man sich mit einer Nadel punktieren oder in der Regel mit 2 Nadeln punktieren. Und dann wird das Blut entnommen, durch die Maschine geführt, dort gereinigt, gewaschen und dann wieder zurückgegeben.
Und was hat dich dazu veranlasst, dass du dich für die Heimhämodialyse entschieden hast?
Also der größte Vorteil, den ich sehe, ist, dass man einfach eine bessere Qualität generieren kann, weil im Zentrum wird eben nur 3-mal die Woche behandelt. Das ist die Regel und das bedeutet auch, dass man mindestens einmal ein langes Intervall hat, also am Wochenende in der Regel von Freitag bis Montag Pause hat. Und das ist ja die Zeit, wo man eigentlich auch die meisten Aktivitäten hat, wo man mit der Familie essen gehen möchte und sich da am meisten einschränken muss. Das fällt bei der Heimdialyse zum großen Teil weg, weil man ja seinen Rhythmus selbst bestimmen kann. Und gerade wenn man dann partnerlos dialysiert, ist es in der Regel üblich, dass man öfters und dafür kürzer dialysiert, um die Risiken der Blutdruckabfälle oder Kreislaufprobleme zu minimieren. Und gerade das bringt aber auch wieder qualitativen Vorteil. Ich glaube, wenn ich nicht 18 bis 21 Wochenstunden in die Dialyse investieren würde, würde ich nach 20 Jahren Dialyse wahrscheinlich nicht mehr imstande sein, zum Beispiel diese 3.000 bis 4.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und das bis heute, toi, 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 ohne elektrische Unterstützung.
Das finde ich echt toll, dass du da auch diesen Bereich für dich selber noch so weiter ausbaust. Also ich kenne es von mir auch, auch während der Dialysezeit hat mir Laufen extrem gut geholfen, auch ja, einfach meine Gesundheit und meine Vitalität auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich merke auch, wenn ich mit dir spreche, du wirkst sehr energiegeladen, du wirkst sehr, also ich würde das nicht sehen, dass du Dialysepatient bist, wenn ich dich jetzt auf den ersten Blick sehe. Und dadurch, dass du schon 20 Jahre Dialyse machst, finde ich das wirklich total beeindruckend, weil ich habe das auch bei vielen Menschen sieht man das einfach irgendwann. Und deswegen finde ich das umso beeindruckender und umso inspirierender, auch wenn ich dann Menschen wie dich kennenlerne und auch die Möglichkeiten sehe. Was sind so deine persönlichen Erfahrungen zur Heimdialyse? Also was gibt es dir persönlich für einen Benefit, wo du jetzt über die letzten Jahre vielleicht erkennen konntest, den du am Anfang so gar nicht wahrnehmen hast können?
Also der, wie gerade schon erwähnt, der größte Vorteil, den ich sehe, ist wirklich die Qualität, die man generieren kann. Also mit dreimal die Woche 4:10, 4:15, wo wir ja durch Corona irgendwo auch hingekommen sind in den Zentren, was die Regel Dialysezeit ist. Also früher war es mal eher 4,5 Stunden, man ist so da um die Minuten am knappsten, um da vielleicht noch mehr Personalengpässe zu kompensieren. Und ich vergleiche das so ein bisschen wie ein schlecht eingestellter Diabetiker. Der Diabetiker, der kriegt auch nicht innerhalb von 2-3 Wochen Probleme, wenn der Zucker nicht gut eingestellt ist, aber auf lange Zeit bekommt er die definitiv. Und ähnlich, glaube ich, sieht es aus, wenn man sich nur mit dem Mindestmaß, sprich dreimal die Woche 4 Stunden oder knapp darüber behandelt, dann geht das eine Zeit lang gut. Ich glaube aber, dass bei 15 Wochenstunden vielleicht eine qualitativ ausreichende Dialyse anfängt. Und ich kenne auch einige, die über lange Zeit Nachtdialysen gemacht haben, denen es, glaube ich, auf lange Sicht auch besser ergangen ist als, wie gesagt, der normale Rhythmus mit dreimal die Woche. Und wenn man dann ja noch das lange Intervall berücksichtigt, wo der Patient sich doch recht stark mit Schadstoffen sättigt, sodass die in der ersten Dialyse am Montag in den 4 Stunden eigentlich gar nicht komplett zu entfernen sind, sodass er die, ich sage jetzt mal, Sättigung an Schadstoffen mit in die nächste Dialyse noch nimmt, also eigentlich die 2 bis 3 Dialysen braucht, um wieder in das nächste lange Intervall zu gehen. Und das fällt eben weg, wenn man auch nur zu Hause jeden zweiten Tag dialysiert, also durchweg rotierend sozusagen 3,5 Dialysen pro Woche führt und das lange Intervall eliminiert, glaube ich, kann das schon so viel qualitativen Vorteil bringen, dass das längerfristig funktioniert. Und wie wir alle wissen, müssen wir Dialysepatienten, wenn wir denn auf eine Transplantation warten in Deutschland, nicht unrealistischerweise um die 10 Jahre warten. Und das ist eine Zeit, die muss man mit möglichst guter Qualität überbrücken und sich vielleicht auch körperlich fit halten, weil auch die Transplantation durch die Operation und auch durch das erste Jahr, wo dann vielleicht der ein oder andere Rückschlag kommt durch die Medikamente, ein bisschen ja, körperlich gut aufgestellt ist, um das Tal dann gut zu durchschreiten.
Ich hatte damals immer das Bild im Kopf, ich möchte mich für den Tag der Transplantation so ideal wie möglich vorzubereiten. Und diese Vorbereitung habe ich einfach jeden Tag getroffen, dass, wenn der Anruf kommt, dass ich mich körperlich gut fühle und dass das Organ auch in einen gut gesättigten oder einen gut gehaltenen Körper kommt und somit auch einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es gut angenommen wird. Es gibt ja diesen Spruch, Dialysezeit ist Lebenszeit. Und ich habe das, als ich jung war und an die Dialyse gekommen bin, also mit 19 bin ich das erste Mal in die Dialyse gekommen, da war für mich auch wirklich so diese 4 Stunden und ich wollte dann so schnell wie möglich irgendwie wegkommen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren dann auch ganz stark verändert, weil ich dann wirklich auch gemerkt habe, wie stark sich das Ganze auswirkt. Du hast vorher von einem langen Intervall gesprochen und ich glaube, jeder, der das kennt, wenn man keine Restausscheidung mehr hat, kommt man am Montag an die Dialyse oder am Dienstag, je nachdem, und merkt auch einfach, wie das körperlich viel belastender ist und sich auch einfach anstrengend anfühlt. Ich hatte das ganz stark. Du hast mir erzählt, dass du 5-mal die Woche Dialyse machst, sprich 5-mal 3 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere.
Also eigentlich sogar 6. 6 ist meine Regelzahl, manchmal sind es auch 7 und eher selten nur 5. Also 6 ist die Regel, einen freien Tag die Woche ist der Plan.
So. Wann machst du das meistens? Also
ich bin berentet, bin auf Minijob berufstätig und in der Regel, wenn das meine Nebentätigkeit noch zulässt, dialysiere ich morgens. Wenn meine Frau, wir frühstücken zusammen, dann geht sie zur Arbeit und ich gehe an die Maschine, sodass ich um die Mittagszeit damit durch bin und dann mich der Selbsthilfe widmen kann, beziehungsweise mich aufs Fahrrad setze, wenn das Wetter mitspielt.
Jetzt habe ich mich ganz stark mit den Fragen auseinandergesetzt, was bedeutet Heimdialyse auch rein technisch, also was brauche ich dafür und wie kannst du uns da mal mitnehmen, wenn ich jetzt ein Gerät zu Hause stehen habe, ist es ja nicht damit getan, was sind so die technischen Aspekte, die ich zu Hause brauche, was sind vielleicht auch die räumlichen Aspekte, die ich für zu Hause brauche. Vielleicht magst du das mit uns teilen.
Ja. Also ich habe eine Liege, so wie man sie vielleicht aus dem ein oder anderen Dialysezentrum kennt, das ist im Prinzip ein elektrisch verstellbarer Stuhl. Alternativ geht auch ein Gästebett oder die eine Seite vom Doppelbett. Dazu ist aber vorgeschrieben, dass dann ein elektrisch verstellbares Lattenrost dort hineinkommt, sodass man bei Kreislauf- oder Blutdruckproblemen die Beine mit einer Taste, mit einem Tastendruck an der Fernbedienung hochfahren kann. Der Vorteil bei dem Stuhl, den ich sehe, er braucht weniger Platz wie ein Bett. Er ist relativ schmal und ich mache das in meinem sogenannten Büro. Also da steht mein Schreibtisch mit Laptop und ein Schrank oder Regal mit dem Material, was man für die nächsten Dialysebehandlungen braucht. Und im Keller ist dann noch der Vorrat für 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wie der Dialyseanbieter das Material liefert. Als Installation braucht man für den Raum der Dialysebehandlung eine Stromleitung vom Sicherungskasten mit einer separaten FI-Absicherung und eine Wasserzu- und Abfuhr in den Raum. Da wird dann eine Kleinosmose angeschlossen, die aus dem Trinkwasser ein annähernd destilliertes Wasser, also alle Mineralien und Salze werden zu 99% entzogen. Und danach wird das reine Wasser dann in der Dialysemaschine mit dem Konzentrat aus dem Kanister wieder zusammengemischt auf das Dialysat, das was im Filter gegen das Blut läuft, also gegen die Schadstoffe aus dem Blut aufnimmt.
Das bedeutet, man braucht ein Abwasser oder ein Zu- und Abwasser, braucht man Starkstrom oder ist das normaler Strom?
Normaler 220 oder 230 Volt.
Normaler Strom. Und eine Liege und eine Dialysemaschine.
Ja, genau. Okay. Platzbedarf würde ich sagen, ja, sind schon so 3 bis 4 Quadratmeter sollte man haben, damit die Maschine auch an die Liege ran und wegfahren kann und so weiter. Dann braucht man noch, wie gesagt, in dem Zimmer, je nachdem wie oft man Lust und Zeit hat, in den Keller zu laufen, Materialnachschub zu holen. Also ich hole in der Regel so für knapp eine Woche Material aus meinem Vorrat im Keller und habe den dann im Dialysezimmer eingelagert. Das sind die Dialysatoren, dann braucht die sogenannten B-Bags, also Bicarbonat-Kartuschen oder Säckchen, die in dem Wasser mit aufgearbeitet werden. Schlauchsysteme, Spritzen, Nadeln. Also das ist ein bisschen Material, was man auch so für die tägliche oder für die Behandlung braucht.
Und wie sieht das Ganze mit der Schulung aus? Also kriegst du einfach eine Dialysemaschine nach Hause geliefert und dann geht's los? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also in der Regel, und so war es auch bei mir im Zentrum, geht man erstmal dahin, um eine normale Hämodialysebehandlung durchzuführen. Am Anfang macht man das ja kürzer, um beim Andialysieren das erstmal verträglich zu gestalten, dass man sich erstmal dran gewöhnt. Und nach den ersten 1-2 Dialysen, je nachdem, wie der Patient sich dann schon fühlt und wie er die ganze Sache angenommen hat, fängt man dann an mit Schulungen. Also man geht 3-mal die Woche ins Zentrum, so wie jeder normale Patient und fängt an, immer mehr Schritte zu übernehmen. Man kriegt irgendwann gezeigt, wie man die Maschine aufbaut und beim nächsten Mal fängt man dann selber an, die Maschine aufzurüsten mit Schlauchsystem. Vielleicht die Spritzen aufzuziehen Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann unweigerlich mit dem Thema Punktieren, also mit dem Nadeln setzen, konfrontiert wird. Das ist für viele eine mehr oder weniger große Hürde, aber unabdingbar. Ich halte es nicht für zielführend, mit einem Katheter auf lange Sicht zu dialysieren, weil das Risiko von Keimen bei Fremdmaterial einfach erheblich größer ist. Also zielführend ist ein Shunt am Arm, ein Kurzschluss zwischen Arterie und Vene, der operativ angelegt wird und dadurch reift das Gefäß, sprich der Durchmesser erhöht sich und man kann dann in den meisten Fällen relativ gut mit einer Nadel dort hineinstechen. Mit der Zeit lässt auch das Schmerzempfinden, finde ich, nach. Und die Mitglieder bei uns im Verein sind alle davon überzeugt, dass es weniger schmerzhaft ist, wenn man das selber tut, weil man von dem oder durch das Tun, durch das Konzentrieren auf das Tun abgelenkt ist von dem Warten auf den Schmerz. Also wenn jemand anders punktiert, empfinden das die Mitglieder vom Heimdialysepatientenverein in der Regel als schmerzhafter, als wenn man es selber tut.
Ja, also das kann ich bestätigen. Ich habe mich auch selber punktiert. Machst du eine Knopflochpunktion oder machst du eine Strickleiter?
Ich mache Strickleiter. Knopfloch ist ja in Deutschland zumindest relativ wenig verbreitet und es gibt auch wenig Personal, die einen dort qualitativ gut beraten können, wie das so funktionieren dort. Weil man muss ja schon hygienisch arbeiten, man muss die Kruste dort wegpitteln und das muss einem, glaube ich, auch ordentlich gezeigt werden. Und wie gesagt, ich kenne nicht allzu viel Personal, was da überhaupt die Informationen und auch das Interesse dran hat, weil es in dem Praxisalltag überhaupt nicht praktikabel ist, dass da jemand vom Personal anfängt, Kruste abzupuddeln oder so.
Ja, also für unsere Zuhörer vielleicht auch die Unterscheidung zwischen Knopfloch und Strickleiter. Strickleiter bedeutet, dass man sich immer wieder an einer neuen Stelle punktiert, also immer leichter nach oben oder nach unten, dass man immer wieder einen langen Intervall hat, bis man wieder an dieselbe Stelle kommt, damit sich das gut verheilen kann. Und Knopfloch bedeutet, dass man erst eine Stelle immer wieder anpunktiert, dass man immer wieder an dieselbe Stelle punktiert. Dann irgendwann bildet sich da eine Art Tunnel und dann geht man da her und man macht die Kruste einfach weg und schiebt dann die Nadel immer wieder durch dieselbe Stelle und irgendwann, also was bei mir so, dass es fühlt sich dann nicht mehr so an, als würde man sich stechen, sondern dass man einfach nur die Nadel durchschiebt und die erste Ebene wegkratzt und das war für mich sehr hilfreich. Ich habe das auch nicht gekannt, also ich hatte das in Deutschland, hatte ich das auch noch nie auf dem Schirm gehabt. Das war dann in Österreich, gab es eine Schwester, die wurde in Bosnien oder in der Slowakei ausgebildet und da war das noch ein bisschen gängiger auch. Und genau, die hat mir das wahnsinnig gut erklärt, hat mich dann da auch eingeführt und nach 4 Wochen habe ich mich dann selber Knopfloch punktiert, also von der normalen Punktion zur Knopflochpunktion. Genau. Du hast ja gerade auch von der Vereinstätigkeit gesprochen, da gehen wir nachher gerne noch drauf ein. Mhm. Mich würde interessieren, du kennst ja jetzt auch einige Leute, die Heimdialyse machen. Du bist ja schon wie ein alter Hase in dem Ganzen. Wie siehst du das bei anderen, die jetzt gerade damit anfangen? Was sind so für die die Schwierigkeiten, was sind so die großen Veränderungen? Vielleicht zeigst du uns da mal ein bisschen, was du aus deiner Arbeit auch mitgenommen hast.
Also die größte Hürde, habe ich hier gerade schon erwähnt, ist für wirklich die meisten das selber Punktieren. Da muss man den Punkt einmal schaffen. Da gibt es aber auch Schritte dorthin. Also man kann zum Beispiel mal sich Nadeln geben lassen und dann fängt man mal einfach an, das Gefühl zu entwickeln, in eine Apfelsine reinzustechen. Wie das ist das überhaupt mit so einer Nadel, wo reinzustechen? Vereinskameradin hat so einen ganz guten Weg. Man nimmt sich aus dem Dialysezentrum Schläuche mit und legt die mal auf den Tisch und versucht einfach mit der Nadel in diese alten Schläuche reinzustechen, also Dialyseschläuche von der Dialysemaschine. Wenn man dann einen Schritt weiter geht, legt man da vielleicht ein altes Handtuch drüber und sticht mal, ohne den Schlauch wirklich zu sehen, durch das Handtuch verdeckt in diesen Schlauch hinein. Das sind so ein paar Kniffe, um sich da ranzutasten, dass man erstmal das Gefühl, wie handle ich die Nadel, bekommt, um dann wirklich erfolgreich auch die ersten Selbstfunktionen zu schaffen, weil nichts ist dann enttäuschender, als wenn es nicht nur wehtut, sondern auch noch nicht funktioniert und dann lässt man irgendwann die Finger vielleicht davon. Also das ist sicherlich die größte Hürde in der Heimdialyse. Dann kommt noch die Installation zu Hause, dass man da sich durchsetzt, der Techniker kommt, sich das anguckt und dann nach Möglichkeiten guckt, wie man das anschließt. Also man muss ja den Strom in das Zimmer bekommen vom Sicherungskasten nach Möglichkeit mit einer eigenen Leitung, die FI, also Fehlerstrom, gesichert ist, sodass das auch alles sicher ist, weil man ja letztendlich mit der Maschine Blut und Flüssigkeiten mit dem Körper verbindet. Also sollte da irgendwie ein Stromproblem auftreten, ist der Strom ja relativ nah am Herzen dann und deswegen wäre das schon richtig großes Problem. Ansonsten ist nicht selten eine Schwierigkeit, unterstützende Ärzte oder Personal in seinem Zentrum zu finden. Also in Deutschland ist es leider so, dass in der Regel Patienten sich an uns als Verein wenden, weil sie den Wunsch nach Heimdialyse verspüren, aber in ihrem Zentrum dort nicht die Unterstützung finden. Und auch das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen, um dort zu vermitteln, aufzuzeigen mit Videos, die wir schon erstellt haben, dass das eigentlich kein Hexenwerk ist, zu Hause zu dialysieren und auch alleine zu Hause zu dialysieren. Also wie gesagt, ich mache das seit 20 Jahren, keine nennenswerten Probleme, sehe auch keine Risiken. Und da sind wir hilfestellend unterwegs, dass der Patient seinem Wunsch da wirklich folgen kann, weil es einfach ein unheimlicher Qualitätsgewinn ist. Und wenn wir, wie gesagt, wieder auf die 10 Jahre durchschnittliche Wartezeit, die wir sehen, in Deutschland kommen, dann ist es eigentlich alternativlos, sich eine gute Qualität zu generieren, um diese Zeit möglichst gut zu überstehen. Und vielleicht auch weiterhin berufstätig zu bleiben, weil bei den Regelzeiten im Zentrum, wo die Nachtdialysen in Deutschland zumindest noch zum großen Teil auch zusammengestrichen wurden, wo man dann vormittags oder nachmittags in die Dialyse kommen muss, ist ja oft mit dem Beruf kaum oder nicht vereinbar. Und als Heimdialysepatient ist man da flexibler. Man kann das in die Abendstunden legen. Wie gesagt, man kann 3-mal die Woche dialysieren und das in die Abendstunden legen, am Wochenende dialysieren, auch am Sonntag dialysieren, was in den Zentren in der Regel ja nicht möglich ist. Also da ist man viel freier und kann die Dialyse um sein Leben rum arrangieren und nicht sein Leben um die festen Dialyserhythmen einplanen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist für viele Menschen, auch vielleicht jüngere Patienten, auch vielleicht berufstätige Patienten, wirklich ein wichtiger Punkt, dass man da wieder viel mehr Autonomie auch zurück erhält. Jetzt hast du oft von der Vereinstätigkeit gesprochen. Ihr helft Patienten, unter anderem Heimdialysepatienten auch, dabei, wie sie für sich eine Heimdialyse organisieren können, was so die Herausforderungen sind. Ihr habt das jetzt auch ein bisschen weiter aufgemacht. Vielleicht nimmst du uns da mal deine Vereinstätigkeit mit und stellst es uns vor.
Vielleicht hole ich noch kurz aus. Ich bin in Vorführungen der partnerlosen Heimdialyse öfters gefragt worden, ob ich auch Nachteile in der Heimdialyse sehe. Und da sehe ich eigentlich, egal ob PD oder Heimhämodialyse, in beiden Verfahren den Nachteil, dass man nicht jeden zweiten Tag, also im Zentrum, jemand nebendran hat, wo man sagen kann, hör mal, ich habe da das Problem, wie gehst du damit um? Und als ich das beantwortet habe oder das meine Antwort war, wurde gesagt, ja, wie können wir das denn abstellen? Und da ist dann die Idee gewachsen, sich in der Selbsthilfe zu engagieren. Also ich habe damals einen lockeren Treff in der Gaststätte organisiert und seitdem kommen wir da 4-mal im Jahr zusammen. Ich lade einen Referenten ein und wir können uns dann informieren durch den Vortrag, aber hinterher auch untereinander austauschen und Erfahrungen weitergeben, genau wie wir es jetzt hier mit dem Podcast machen, sodass man Informationen weitergeben kann an andere Patienten, die davon Gewinn haben können. Also das war für mich der Einstieg in die Selbsthilfe, weil ich einen Mangel hatte an Austausch mit Gleichgesinnten. So bin ich Mitglied geworden in mehreren Vereinen damals, habe versucht, an Informationen zu kommen, was Thema Ernährung angeht, was Thema Sport und Bewegung angeht. Als Dialysepatient geht das überhaupt? Und irgendwann habe ich dann davon gehört, dass es sogar einen Verein gibt, der Heimdialysepatienten heißt. Bin dort Mitglied geworden, bin relativ schnell im Vorstand angekommen und bin jetzt seit einigen Jahren auch Vorsitzender vom Heimdialysepatientenverein.
Sehr spannend. Wie kann ich mir so einen Verein vorstellen? Also wie kann ich mir das vorstellen, was passiert da, über was wird da gesprochen? Ist es klassisch oder wie kann ich mir diese Tätigkeit vorstellen?
Also wir vom Heimdialysepatientenverein nennen uns auch selber Netzwerker, weil wir vernetzt sind untereinander. Wir haben ein Netz in ganz Deutschland aufgestellt, was auf unserer Webseite auch die Möglichkeit bietet, in fast allen Bundesländern regionale Ansprechpartner zu kontaktieren. Wir haben Netzwerker mit eigener Erfahrung in Sachen Heimhämodialyse, in Sachen Bauchfelldialyse, aber auch in Sachen Transplantation. Und die stehen dem Hilfesuchenden, den Ratsuchenden gerne zur Verfügung, um die Informationen weiterzugeben. Wir treffen uns zweimal im Jahr vereinsintern zu sogenannten Netzwerktreffen, wo wir uns untereinander austauschen, wo wir uns über Neuigkeiten, Entwicklungen informieren, um diese Informationen dann auch hinterher wiederum weiterzugeben zu können. Das sind, wie gesagt, interne Veranstaltungen. Dann haben wir noch offene Veranstaltungen, sogenannte Infoseminare oder ein Einsteigersportseminar, was wir jedes Jahr im September in Wetzlar durchführen, wo wir Dialysepatienten oder auch Transplantierten einfach aufzeigen möchten, dass sie sich nach ihren Möglichkeiten sportlich betätigen können. Und das fängt an mit einer Wanderung, das geht weiter, was wir gemacht haben, Kanufahren, E-Bike-Probe fahren. Also vor einigen Jahren war es ja total Neuland mit dem E-Bike fahren und Wetzlar ist eine hügelige Landschaft und wir haben da wirklich Leuten aufgezeigt, dass man auch dort in dieser hügeligen Landschaft mit dem Fahrrad Spaß haben kann. Und die sind nach Hause gefahren und haben sich ein E-Bike gekauft. Und genau das wollen wir erreichen, dass die merken, da geht was. Und ich habe Sport und Geselligkeit sind wichtige Faktoren, gerade auch vielleicht für die älteren Patienten, die nicht mehr im Berufsleben stehen oder aus Berentung raus nicht im Berufsleben stehen. Soziale Kontakte sind unheimlich wichtig. Und das ist so das Spektrum, was wir als Verein anbieten. Und natürlich unsere Sprechzeiten alle zwei Monate über Internet, Videotelefonie, wo wir einladen, wo mehrere Mitglieder in den Sprechzeiten da sind und Hilfesuchende im Videogespräch mit unseren Mitgliedern sich informieren können und wir dann Hilfestellung direkt in Echtzeit geben wollen.
Ich finde es mega, mega schön, dass du dich da auch so engagierst. Ich finde das so was Wichtiges. Ich habe das erst spät kennengelernt. Überhaupt Gruppen und ich war so dankbar, als ich selber Thema Heimdialyse für mich in Angriff genommen habe, mit Menschen zu sprechen, die da ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Deswegen finde ich das total lobenswert und auch wirklich schön, dass du dich darauf so einsetzt dafür und dass du auch den Bereich Sport und die ganzen anderen Bereiche, die einfach zu einer guten Lebensqualität auch dazugehören, das mit integrierst und auch selber als Vorbild vorangehst. Mich würde interessieren, wo siehst du die Zukunft der Heimdialyse? Ich bin ja auch im engen Austausch mit Dominik, dem Entwickler von der Miso-App. Und da geht es auch darum, dass man viel mehr Autonomie und mehr Digitalisierung, also Leichtigkeit, in dem Fall jetzt die Dokumentation digitalisiert. Wo siehst du für dich die Zukunft der Heimdialyse?
Also da noch kurz drauf, Meso-App, sicherlich Steinzeit, wie es aktuell noch läuft, handgeschriebene Protokolle auf Papier, die dann eingescannt werden, ins Zentrum gemailt werden und dort wahrscheinlich wieder ausgedruckt werden, um sie zu archivieren. Da hoffentlich kommen wir von weg, dass wir auf einem Tablet, auf einem Endgerät unser Protokoll ausfüllen und die Daten digital auf Servern abgelegt werden und gesichert werden, gespeichert werden. Also Kompaktdialysegeräte verschiedener Hersteller sind um uns rum angekommen und auch zahlreich im Einsatz. Diese Dialysegeräte brauchen in der Regel keine Wasseraufbereitung in Form von einer Kleinosmose. Das heißt, man kann sich im Dialysezimmer den Wasseranschluss sparen, den Wasserablauf sparen. Das bietet die Möglichkeit, natürlich in ganz anderen Räumen zu dialysieren, als dass der Dialyseraum unbedingt neben dem Badezimmer, neben der Küche sein muss, wo man den Wanddurchbruch mit dem Wasserhahn machen kann. Diese Dialysegeräte haben eventuell eine etwas geringere Qualität, die man aber dann wieder über häufigere Dialysen 5 bis 6 Mal die Woche in der Regel kompensiert. Und man ist sogar so flexibel, dass man das Dialysat, also das, was bei mir noch in der großen Maschine mit Osmose und Kanistern aufbereitet wird, in Beuteln mitnehmen kann. ähnlich wie bei der Bauchfelldialyse. Man packt sich die 5, 6 Beutel ins Auto und fährt mal ein Wochenende in irgendein Hotelzimmer, baut da seine Maschine auf, die in so einem Trolley mitzunehmen ist, schließt seine Beutel an und kann eigentlich überall da, wo man eine Steckdose vorfindet, dialysieren. Wie gesagt, das Ganze ist in Deutschland aktuell nicht finanzierbar, weil man öfters dialysieren muss, um die Qualität zu generieren. Und die deutsche feste Wochenpauschale, dass das nicht widerspiegelt. Also im Moment sieht es leider in Deutschland so aus, dass man ohne Probleme einen Taxitransport ins Dialysezentrum von mehreren 1.000 Euro im Jahr finanziert. Aber wenn man sagt, man kann eine bessere Qualität in der Heimdialyse mit diesen Kompaktgeräten generieren, ist man nicht bereit, dort ein bisschen den Mehraufwand, der da ist, durch das häufigere Dialysieren zu finanzieren, weil die Fahrtkosten fallen ja dann ab dem ersten Tag der Heimdialyse weg. Aber da kriegt man ehrlicherweise als Antwort vom Sachbearbeiter der Krankenkasse, das ist eine andere Kostenstelle, das kann man so nicht sehen.
Ja.
Also das ist so die, Entschuldigung, das ist die Zukunft, die ich leider in Deutschland aktuell nicht sehe. Dazu muss sich was an den Dialysepauschalen ändern. Und wenn man dann so Vorträgen lauscht, passiert da sicherlich in den nächsten Jahren noch Sachen, was die Verkleinerung der Dialysegeräte, die Effizienzverbesserung der Dialysegeräte. Also aktuell bei meiner Maschine brauche ich 300 bis 400 Liter Wasser, Rohwasser, also Trinkwasser, um 3 Stunden zu dialysieren. Das ist schon nicht unerheblich, wenn man das aufs Jahr hochrechnet. Diese Kompaktgeräte sind durchaus, oder die jetzt noch in der Entwicklung sind, wo gerade die Zulassungen laufen, ist gedacht, dass man das Wasser regeneriert. Also das heißt, wenn es mit Schadstoffen gesättigt ist, läuft es wieder in eine Kartusche, wo die Schadstoffe in dieser Kartusche entzogen werden und das Wasser wieder als Reinwasser wieder den Kreislauf beginnt. Das heißt, man würde wahrscheinlich mit 5 oder 10 Liter Wasser eine Dialyse durchführen können. Das wäre schon echt sehr gut, weil es auch wieder die räumliche Flexibilität ermöglicht. Wenn man das dann sich in den Koffer packen kann und damit durch die Gegend reisen kann, dann ist das auch Lebensqualität oder kann das Lebensqualität bedeuten.
Ja, und gleichzeitig entlastet es auch total die Umwelt und die...
Ja, genau.
Das ist echt spannend, ja. Und jetzt sind wir einmal von den Maschinen und auch Thema Digitalisierung. Was würdest du dir da erhoffen, was sich da in Zukunft ändert?
Also Digitalisierung habe ich ja die Hoffnung, weil ich den Dominik halt auch kennengelernt habe auf der Tagung, dass da was passiert, was Dokumentation der Dialysebehandlung angeht, aber auch Bestellung von Material. Auch da sieht es aktuell so aus, dass ich Papierformulare ausfülle, die ins Zentrum gebe, beziehungsweise Maile, eingescannt Maile, die sie wieder ausdrucken, das wieder in den Computer einpflegen. Und da ist auch eben Fehlerpotenzial drin. Wenn Menschen was ablesen und wieder eintippen, dann ist da einfach die Gefahr von Fehlern. Und das sehe ich nicht. Und wenn man das digital erfasst, sehe ich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, der hat in den letzten Wochen 50 Mal dialysiert. Also ist es wahrscheinlich so, dass er 50 Mal einen Filter braucht, 50 Mal ein Schlauchsystem braucht. Und wenn die Zahl von meiner Bestellung da abweicht, dann würde das System wahrscheinlich automatisch sagen, Achtung, hier stimmt was nicht, guck mal nochmal genau hin. Da sehe ich Vorteile, weil auf dem Papier geschriebene Zahl ist nichtssagend. Ja.
Ja, ich sehe da auch enormes Potenzial. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Digitalisierung, sehr viel mit den ganzen Themen und war für mich immer, in der Dialysezeit war es für mich immer wie, als würde ich ins Mittelalter zurückgehen.
Ja.
Ich würde mir auch wünschen, dass das Potenzial ausgeschöpft wird und dass auch die bürokratischen Mittel und Möglichkeiten hergestellt werden, dass dort auch wieder eine viel größere Selbstverantwortung möglich sein kann. Also gerade mit den Heimdialysen, mit kleineren Geräten mehr Autonomie erzeugt werden. Weil das sind eigentlich die wirklichen Dinge, die als Dialysepatient wirklich die wahren Einschränkungen auch sind. Also die Dialyse einerseits auf jeden Fall gesundheitliche Einschränkungen, aber ich glaube, die wirklich wesentlichen Einschränkungen im Leben sind gerade diese Unflexibilität und diese vielen bürokratischen Schritte, die man auch mal einleiten muss, gerade wenn man in einem Klinikum dialysiert, wenn man irgendwie mal reisen will, dass man dann so viel organisieren muss und damit könnte man ja auch wirklich viel entlasten. Das sind ja nicht nur, wie du das auch vorhin schon angesprochen hast, mit den einzelnen Kostenstellen, das ist immer das Problem, aber es ist global betrachtet, entlastet es auch ganz, ganz viel. Es entlastet, man braucht weniger Personal, es gibt Es hat auch sehr viele Vorteile. Ich hoffe auch, dass sich da in Zukunft sehr viel tut. Mich würde interessieren, was würdest du jemand für einen Ratschlag geben, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, der vielleicht gerade frisch auch an die Dialyse kommt oder die ersten Dialysen gerade macht und sich umschaut und sich nach Möglichkeiten umsieht. Was würdest du dem empfehlen, wenn er sich für Heimdialyse interessiert oder das mal als Option in Erwägung zieht?
Also ich kann nur anbieten, sich zu informieren bei allen möglichen Selbsthilfevereinen, die in Deutschland aufgestellt sind. Versuchen, Patienten zu finden, die schon Bauchfelldialyse praktizieren, die vielleicht Heimhämodialyse praktizieren. Bei mir ist eigentlich für jeden die Möglichkeit gegeben, sich bei mir zu melden und dann auch mal den Raum wirklich anzugucken, wie so eine Heimhämodialyse aussieht. Wir haben auch Ansprechpartner in Deutschland verteilt, wo man meine Bauchfelldialyse ansehen kann. Wir haben das auf der Webseite mal dargestellt, wie so eine Heimdialyse, egal ob Hämo oder PD abläuft. Wie läuft denn überhaupt eine PD, also eine Bauchfelldialyse ab? Welche Voraussetzungen muss ich denn dafür zu Hause erfüllen? Es wird immer wieder gefragt wegen Haustieren, Blumen in dem Raum und so weiter. So diese Fragen mal im 1-zu-1-Gespräch ermitteln und vielleicht auch feststellen, dass das, was der Doktor sagt, da ja so der Goldstandard ist, aber um Lebensqualität zu generieren, kommt man da vielleicht auch mit der Silbermedaille durch oder so. Also da mal ein bisschen gucken, was ist wirklich nötig, welche Mittel oder welche Wege kann ich beschreiten, um mein Ziel der qualitativ guten Dialyse, die sich um mein Leben rum einrichtet, generieren. Ja.
Danke, sehr wertvoll. Und mich würde auch noch vielleicht die ein oder andere persönliche Geschichte interessieren, wie du zu deinem ganzen Weg gekommen bist, den du jetzt so gehst, wie du ihn heute gehst und auch vielleicht aus deiner Vereinstätigkeit.
Also was mich antreibt, weiterhin aktiv zu sein in der Selbsthilfearbeit, sind so Geschichten. Ich hole mal kurz aus. Ich war voriges Jahr in Südtirol im Urlaub und bin da in einem normalen Zentrum gewesen zur Dialyse und mir gegenüber lag ein etwa gleichaltriger Mann und der war total erstaunt, als ich dann meine Nadeln mitgebracht hatte, mich selber punktiert habe, die Nadel selber fixiert habe und erst dann, als die Maschine mit dem Schlauch oder mit der Dialysenadel verbunden wurde, wurde dann das Pflegepersonal aktiv. Und dann haben wir uns unterhalten und er hat das total interessant gefunden und er ist dann mit seiner Frau einige Monate später auf unser Netzwerktreffen gekommen und sie hat mir dann berichtet, dass er ein total selbstständiger Mann ist, Handwerker und selbstbestimmtes Leben geführt hat und aktives Leben geführt hat. Und dann kam die Dialyse und das hat ihn so ein bisschen in so ein Loch geschmissen. Und als er in diesem Urlaub, die waren also im Nachbarort bei uns in Südtirol und sie berichtete dann auf dem Netzwerktreffen, als er im Urlaub von der einen Dialyse wiederkam, wo er mich gesehen hat, wo er sich mit mir unterhalten hat, da war er wie ausgewechselt. Er hatte Hoffnung, er hatte Zuversicht. Er ist nach Hause gefahren aus dem Urlaub, hat sein Zentrum informiert, hat dort Personal gefunden, was seine Sache unterstützte. Die haben sich informiert, haben beim anderen Dialyseanbietern rausgefunden oder sich informiert, wie Heimhämodialyse zu Hause ablaufen kann, partnerlos auch ablaufen kann, haben ihn ausgebildet und jetzt ist er zu Hause. Und sie sagt, seit diesem Zeitpunkt war er ein ganz anderer Mensch. Er hatte wieder Energie für die Zukunft und war positiv gestellt, weil eben nicht mehr sein Rhythmus dreimal die Woche fest im Zentrum war, sondern er so dialysiert, wie es in seinen Tag passt und er macht das teilweise in die Abendstunden rein. Also genau das, dieses ist eine Geschichte, die mir Energie gibt, wo ich sehe, ich kann mit den paar Stunden, die ich da investiere, wirklich anderen Leuten helfen, Lebensqualität zu erhalten oder zurückzugewinnen. Die zweite Geschichte, die so in die Richtung geht, ist vor einigen Jahren unser Infoseminar in Mainz gewesen. Also wir machen in der Regel alle 2 Jahre ein sogenanntes offenes Infoseminar. Und dort kam eine angemeldete Teilnehmerin in den Raum im Schlepptau ihrer Schwester. Die Schwester kannten wir schon von vorangegangenen Veranstaltungen und man sah dieser Dame an, dass sie da nicht sein wollte. Also man sah die Ablehnung, diese Angst, diesen Raum zu betreten, sah man ihr irgendwie an. Und sie guckte in den Raum und man sah das Erstaunen. Also in den späteren Gesprächen kam dann raus, dass sie vor vielen Jahren ihren Vater als Dialysepatient erleben musste. Das war natürlich auch vor einigen Jahren noch eine andere Dialysequalität, aber er kam immer total erschlagen und erschöpft von den Dialysebehandlungen aus dem Zentrum nach Hause. Und das war für sie so eine negative Erfahrung, dass das nicht mehr viel mit Lebensqualität zu tun hatte, was Dialyse bedeutete oder ein Leben mit Dialyse bedeutete. Und dann sah sie in den Raum rein und dort saßen halt überwiegend Heimdialysepatienten oder auch Transplantierte. Und die waren am Lachen und waren lebensfroh und hatten Unterhaltungen und hatten Getränke auf dem Tisch. Und das war so ein Punkt, sagt sie, das kann hier irgendwie nicht sein. Und diese Dame, wie gesagt, ist in den Raum gekommen, hat sich dann dort hingesetzt, hat sich die Vorträge angehört. Und hat zum Ende dieses Seminars einen Mitgliedsantrag bei uns im Verein unterschrieben und ist dann wenige Monate später sogar im Vorstand aktiv geworden. Also das ist so für mich das Beispiel von totaler Ablehnung der Dialyse gegenüber, weil sie aus alten Informationen, aus Erfahrungen, negativen Erfahrungen raus so viel Abneigung, so viel Ablehnung in sich hatte und dann einfach erlebt hat, das muss so nicht sein, und hat dann auch über die Hilfestellung des Vereins in die Heimhämodialyse gefunden, praktiziert die zu Hause, hat sich einen Hund angeschafft, ist aktiv mit dem Hund unterwegs und fühlt sich wohl im Leben. Natürlich ist die Einschränkung der Dialyse da, aber mit Dialyse führt sie ein gutes und frohes Leben. Und das sind so zwei Beispiele aus unserem Alltag in der Selbsthilfe, wo wir Hilfestellungen geben und es immer wieder schaffen, Leute auf ihren Weg. Wir haben ja auch bei uns auf den Flyern den Spruch mit dem Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Und da wollen wir Hilfestellungen geben, diesen Sprung wirklich zu schaffen, weil es einfach so viel Lebensqualität generieren kann, dass sich das lohnt, diesen Sprung vielleicht auch mit unserer Unterstützung zu wagen.
Vielen Dank, es war echt sehr inspirierend. Und auch danke für deine Arbeit und dass du auch andere Menschen dazu inspirierst und ja, auf die Ängste abbaust. Wo seid ihr zu finden?
Unsere Internetseite ist www.hdpev.de, also steht HDP, steht für Heimdialysepatienten und EV für eingetragener Verein.
Und wo seid ihr örtlich zu finden?
Also unser Vereinssitz ist aus historischen Gründen in Berlin. Die Geschäftsstelle haben wir bei mir in Leverkusen.
Okay.
Aber aufgestellt, wie gesagt, über die Webseite unter Ansprechpartner in ganz Deutschland eigentlich Ansprechpartner zu finden. Und alle zwei Monate in den Videotelefonien oder Videosprechstunden auch wirklich in Angesicht zu Angesicht über die Videokameras. So sind wir zu finden.
Sehr schön. Gibt es noch einen Tipp, den du eben mitgeben kannst?
Also ich möchte animieren, wenn jemand Dialysepflicht auf sich zukommen lässt oder auf sich zukommen sieht, sich nicht allzu lange in diesem All-Inclusive-Service eines Zentrums zu arrangieren. Also ich weiß, dass es dann bequem ist, wenn man hinkommt und das Bett bezogen ist und die Brötchen geschmiert sind und die Maschine aufgebaut ist und man den Arm hinlegt und sagt, hier, mach mal. Und wenn was nicht stimmt, dann kann man auch über die Schwester oder den Doktor schimpfen. Das mag ja alles gut und schön sein, aber auf lange Sicht, und die ist leider in Deutschland, wenn man auf eine Transplantation wartet, durchaus 8 bis 10 bis 12 Jahre, ist das nicht der beste Weg, und man sollte sich den bestmöglichen Weg gönnen, und das ist eine qualitativ gute Dialyse, und die ist in der Regel nur zu Hause möglich oder zumindest noch als Nachtdialyse im Zentrum, was aber in Deutschland auch immer schwieriger wird. Und die Heimdialyse kann ja auch gesamtgesellschaftlich eine Lösung für unser Problem, was den Pflegenotstand angeht, sein. Weil wenn die Patienten, die es möchten und die körperlich und geistig dazu in der Lage sind, Heimdialyse durchzuführen, wenn man denen das wirklich ermöglicht, und da sind wir bei Weitem nicht, weil wir es eben ja schon besprochen haben, dass viele Zentren das den Wunsch nicht umsetzen, den Patienten das zu ermöglichen, dann kann das auch bedeuten, dass wir in den Zentren genug Pflegekräfte haben für die Patienten, die wirklich alternativlos im Zentrum behandelt werden müssen. Also gesamtgesellschaftlich ist es auch vielleicht die Aufgabe, dass die es zu Hause machen können, das auch zu Hause tun, um anderen den Platz im Zentrum zu ermöglichen. Und letztendlich ist es auch umweltgedankenmäßig ein guter Schritt, weil zum Beispiel die Fahrtkosten ja auch schon nicht unerheblich sind Fahrtkosten in Form von CO2-Ausstoß mit dem Taxi. Und man muss ja auch bedenken, man sitzt ja durchaus 20 Minuten, eine halbe Stunde im Taxi. Und wenn man die Zeit in den Selbstaufbau seiner Maschine zu Hause investiert, ist es auf jeden Fall der bessere Invest, als sich ins Taxi zu setzen.
Ja, ich hatte gerade die ganze Zeit das Bild im Kopf vom Wandern am Berg. Und ich habe das Gefühl, so die, man kann zwar immer hochfahren und sich hochliften lassen und hat dann einen schönen Ausflug, aber ich glaube, es ist doch auch immer es wert, den Berg hochzulaufen und dann schmeckt das Essen oben gleich doppelt so gut. Und ich glaube, es ist auch, es geht auch viel um Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Ja. Vielen Dank.
Danke gleichfalls.
Ja, ich wünsche dir alles Gute und weiterhin gute Radtouren.
Ja, auch vielen Dank für die Plattform und für die Möglichkeit, unserem Verein und das Thema zu veröffentlichen.
Und hier sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich freue mich wahnsinnig über euer Feedback. Schreibt mir dazu gerne auf Instagram oder auch gerne per Mail. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes. Und falls ihr das Ganze auf Spotify hört, freue ich mich wahnsinnig auf eine Bewertung von euch. Das würde das ganze Projekt hier wesentlich unterstützen. Auch wieder vielen lieben Dank für die tolle Zusammenarbeit mit der Miso-App. Ich habe die App sehr viel an der Dialyse genutzt und nutze sie auch heute noch, gerade um meine Blutwerte zu tracken und da auch einfach einen schönen Überblick zu haben. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Bis dahin, ganz viel Gesundheit, euer Adrian.